Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast. Mein Name ist Professor Martin Grond, ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Klinikum in Siegen. Heute haben wir die Myasthenie im Fokus und da eine ganz besondere Patientengruppe. Sowas hatten wir ja schon mal zum Beispiel bei Schwangeren, wir hatten es in der Transition, aber heute haben wir mal die älteren Myasthenie-Patienten in den Fokus genommen. Die Hälfte der Patienten mit einer Myasthenie, wenn sie diagnostiziert werden, ist über 65 Jahre alt und da kommt das Stichwort, was mir bisher gar nicht so geläufig war, Immunoseneszenz in den Fokus. Das ist die Alterung des Immunsystems und da müssen wir bei der Myasthenie so einiges beachten, insbesondere natürlich in der Therapie. Und deswegen ist es wichtig, dass die Geriatrie mit der Neurologie in dieses Krankheitsbild hineinkommt. Und da habe ich einen besonderen Experten heute als Gesprächspartner und das ist Professor Sieb. Er ist Chefarzt für Neurologie am Klinikum in Stralsund. Er ist Neurologe und Geriater, hat zur Myasthenie schon so einiges publiziert, auch in Buchform. Herzlich willkommen, Herr Sieb.
Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung, Herr Professor Grond.
Es geht ja heute um das Alter und bevor wir anfangen, über die Myasthenie zu sprechen, sind ja ausgewiesene Experte auch beim Restless-Legs-Syndrom. Ist das eigentlich auch eine Alterserkrankung oder kommt das in jeder Lebensphase vor?
Es nimmt zu mit zunehmendem Lebensalter, das Restless-Legs-Syndrom. Das ist die Erfahrung und auch die Intensität. Also viele erleben das ja schon im jüngeren Erwachsenenalter. Und dann wird dann irgendwann der Punkt erreicht, wo dann auch gegebenenfalls eine medikamentöse Therapie erforderlich ist. Aber das ist ganz anders bei der Myasthenie, wo eben ja die Erkrankung beginnt und dann auch direkt reagiert werden muss.
Das heißt, und da sind wir jetzt direkt im Thema, bei mehr als 50% der Myasthenie-Patientinnen und Patienten beginnt ja die Erkrankung erst über dem 65. Lebensjahr oder wird dann diagnostiziert. Woran liegt das eigentlich?
Also die Frage ist natürlich, dass die Häufigkeit der Myasthenie nach dem 65. Lebensjahr deutlich zunimmt. Die Myasthenie an sich ist eine zunehmende Erkrankung und die Zunahme der Häufigkeit liegt eben an der Zunahme der Altersmyasthenie. Und für diese Zunahme der Altersmyasthenie gibt es im Wesentlichen drei Erklärungen. Das eine ist der demografische Wandel. Die Menschen werden immer älter. Das zweite ist, Menschen altern anders. Sie sind häufig heutzutage mit 70, 80 in einem viel besseren körperlichen Zustand, als dies vor 30, 40 oder 50 Jahren der Fall war. Das heißt, Myasthene-Symptome werden als solche wahrgenommen und nicht einfach als Altersbeschwerden abgetan und damit eben auch tatsächlich eine weitere Diagnostik veranlasst. Und das dritte, die Neurologie. Unser Fachgebiet ist ja ein junges Fachgebiet. Wenn man sich anschaut, wann die Lehrstühle in Deutschland etabliert worden sind, das war so in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und heutzutage ist die Chance eben wesentlich größer, eine qualifizierte neurologische Diagnostik zu erhalten, als das noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Also die Myasthenie nimmt zu. Wir haben inzwischen eine exponentielle Zunahme. Und diese Zunahme beruht auf der Zunahme der Altersmyasthenie.
Ich habe ja gerade das Wort Immunoseneszenz in den Mund genommen. Können Sie mir mal sagen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt?
Also die Alterung an sich ist ja ein ganz komplexer Vorgang und verläuft individuell ganz unterschiedlich. Und auch bei dem Einzelnen sind die Organsysteme in unterschiedlicher Art und Weise betroffen. Das heißt, bei dem einen ist vielleicht eher die Nierenfunktion betroffen vom Alterungsprozess, beim anderen ist es vielleicht die Herz-Kreislauf-Situation. Und ähnlich unterliegt auch das Immunsystem einer Alterung. Und da sind eigentlich im Wesentlichen zwei Punkte relevant. Das eine, es geht in Richtung einer chronischen Entzündung. Und das zweite, das ist nun die allgemeine klinische Erfahrung, es wird immer schwerer für den alternden Organismus, Infektionen als solche zu überwinden. Entsprechend besteht auch vielleicht eher und häufiger die Erfordernis zu einer antibiotischen Therapie und eben auch dem Einsatz der Antibiotika mit gegebenenfalls Problemen im Rahmen der Myasthenie.
Ist ein alterndes Immunsystem eher hyperaktiv oder hypoaktiv? Weil die Myasthenie ist ja eine Autoimmunerkrankung. Jetzt stelle ich mir vor, was passiert in deinem Alter?
Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gesprungen, von Hyper- und Unteraktivität zu sprechen. Ich glaube, es ist im Wesentlichen, die Myasthenie ist ja eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Und das Immunsystem ist halt nicht mehr so effizient, nicht? Im Alter, wie das in jüngeren Jahren der Fall ist, ja. Und es kommt eben auch leichter zu Fehlsteuerungen, wie es eben bei der Myasthenie der Fall ist.
Jetzt haben wir ja, habe ich auch lernen müssen, dieses Late-Onset-Myasthenie-Syndrom, das ist, wenn es nach dem 50. Lebensjahr, und dann das Very-Late-Onset, über das wir heute sprechen, ab 65. Unterscheidet sich das klinisch, unterscheidet sich das irgendwie pathophysiologisch?
Also das sind ja Altersgrenzen, die letztendlich gesehen willkürlich gewählt worden sind. Ich glaube, wir haben eher das Problem bei Patienten mit einer Myasthenie im höheren Lebensalter. Das heißt, das sind so Bereiche der Geriatrie ab dem 65. Lebensjahr. Mit 50 ist man ja häufig in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Und da sind noch nicht die Probleme wie beim typischen geriatrischen Patienten. Da ist im Wesentlichen die Multimorbidität. Und aus der Multimorbidität der doch vorliegenden Vielzahl von Erkrankungen, auch damit die Polypharmazie.
Also ich merke sozusagen, dass das Thema klinisch und pathophysiologisch ist wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich in diesem Altersspektrum, aber die Probleme, insbesondere in der Therapie, und ich glaube, darauf müssen wir besonders fokussieren, die werden beim geriatrischen Patienten besonders virulent sozusagen.
Naja, mal was man ja schon sagen kann, dass die Rolle des Thymus sich mit zunehmendem Lebensalter verändert. Also während ja bei der Late-Onset-Myasthenie, also der Thymus noch eine Rolle spielt, wird ja die Thymektomie heutzutage 2025 nicht empfohlen bei denjenigen, die über 65 sind. Wir finden histologisch viel seltener eine Thymitis, sondern eher die Thymusatrophie. Und was vielleicht eine positive Nachricht ist für den Älteren, dass Thymome, die paraneoplastische Myasthenie, seltener ist als im jüngeren Erwachsenenalter. Aber das Risiko ist nicht gleich null. Das heißt, auch beim alten und sehr alten Myasthenie-Patienten muss nach einem Thymom gesucht werden. Und noch ein wichtiger klinischer Hinweis, die Bestimmung von Titin-Antikörpern, die ja beim Jüngeren ein klarer Hinweis auf das Vorliegen eines Thymoms sind. Das ist beim alten Patienten nicht mehr der Fall. Bei älteren Myasthenie-Patienten jenseits des 65. Lebensjahres findet man sehr häufig den Nachweis von Titin-Antikörpern. Und da haben die eigentlich gar keine Informationen. Sie weisen nicht auf ein Thymom hin und sie weisen auch nicht auf einen besonders schweren Verlauf der Myasthenie. Also beim alten Patienten keine Bestimmung von Titin-Antikörpern.
Das ist schon mal ein sehr praktischer Hinweis. Jetzt ist die Diagnose ja schon beim jungen Patienten nicht immer einfach. Wir haben gelernt, dass das doch relativ lange dauert, bis die Diagnose gestellt wird. Wie ist es beim älteren Patienten? Hat der auch so eine lange Leidensphase hinter sich?
Ja, das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich. Also man sagt ja so, dass es etwa 2 Jahre in Deutschland dauert, bis die Diagnose der Myasthenie im Mittel gestellt wird. Das ist beim Alten genauso. Es hängt natürlich auch von der Situation des älteren Patienten ab. Also zum Beispiel die Diagnose einer Myasthenie beim Demenzkranken, das ist sicherlich eine Herausforderung. Ich erinnere an eine Patientin, die mit einer fortgeschrittenen Alzheimer-Demenz zu uns gekommen ist, mit einer Nahrungsverweigerung, wo dann tatsächlich die Kollegen durch die Beobachtung dann die Diagnose der Myasthenie gestellt haben. Eine weitere Situation, die häufig so eine differenzialdiagnostische Herausforderung ist, das ist das akute Einsetzen der Myasthenensymptomatik. Das ist gar nicht so selten beim Alten, dass aus scheinbarer Gesundheit innerhalb von Stunden sich eine Symptomatik entwickelt, häufig eben auch mit einer Störung des Sprechens und Schluckens. Und da ist die Verkennung als Hirnstamminfarkt gar nicht so selten. Das heißt, Patienten kommen dann immer wieder auf die Stroke Unit und werden dann vielleicht als Hirnstamminfarkt ohne bildmorphologisches Korrelat entlassen mit dieser Diagnose. Also es ist schon im Alter aufgrund der Multimorbidität wahrscheinlich etwas schwerer als beim jüngeren Erwachsenen die Diagnose zu stellen.
Ja, man denkt einfach seltener daran. Man sieht das auch oft so als Allgemeinzustandsverschlechterung bei höherem Lebensalter. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir nochmal darauf hinweisen, auch hier bitte an die Diagnose denken. Jetzt habe ich die Diagnose gestellt und dann gibt's ja so ein paar, und jetzt kommen wir wirklich ins Thema, typisch geriatrische Probleme. Der Patient hat Komorbidität, gerade kardiopulmonar, kardiovaskulär, das handeln wir als erstes ab. Dann hat er alle möglichen Medikamente, wir kennen das alle, die der geriatrische Patient hat, wo wir überlegen müssen, was hat das für eine Interaktion mit der Erkrankung, aber dann auch, welche Interaktion haben die Medikamente untereinander? Die Myasthenie und die Nicht-Myasthenie-Medikamente. Gehen wir mal systematisch durch. Die Komorbidität Spielt die eine große Rolle bei der Myasthenie bezüglich der Prognose, der Therapie, der Diagnose?
Die Myasthenie ist in der Situation, ja, wenn sie sich verschlechtert und wenn es in Richtung einer Myasthenenkrise geht, sicherlich bedrohlicher als beim jüngeren Erwachsenen. Ja, also die Situation, eine beginnende Myasthenie-Krise als solches dann zu überwinden, das hat natürlich auch sehr zu tun mit der allgemeinen körperlichen Verfassung, mit der Herz-Kreislauf-Situation, mit der Lungenfunktion. Also die Myasthenie ist eher bedrohlich aufgrund der Multimorbidität der Begleiterkrankungen als im jüngeren Erwachsenenalter.
Und wenn ich an die Polypharmazie denke, was ist so, wenn Sie an Myasthenie-Patienten in höherem Lebensalter kommen? Was ist das, was Sie als erstes rausschmeißen?
Also das Rausschmeißen, das ist so eine Frage. Es gibt sicherlich ganz klare Interaktionen, die dem Patienten auch bekannt sein sollten. Also von meiner Erfahrung ist das Azathioprin als orales Immunsuppressivum nach wie vor das Immunsuppressivum der ersten Wahl, tatsächlich auch das Medikament, was mit besonderen Risiken im Alter verbunden sind. Das eine ist die überschießende Wirkung auf das Knochenmark mit einer überschießenden Lymphopenie, einer Thrombozytopenie, auch die gegebenenfalls sich nach längerer Therapie, gegebenenfalls auch einer Therapie über Jahre entwickeln kann. Also das heißt, sind regelmäßige Kontrollen des Labors, des Blutbildes erforderlich und Interaktionen. Und bemerkenswerterweise, man mag es gar nicht glauben, 2025, dass nach wie vor Patienten mit Azathioprin Gichtmedikamente, Xanthinoxidasehemmer, namentlich das Allopurinol erhalten. Diese Medikamente hemmen die Verstoffwechselung von Azathioprin und man kann dort jemanden in die Knochenmarksuppression treiben mit der Kombination Allopurinol-Azathioprin. Das ist sicherlich eine der ganz großen Risiken und Gicht ist ja eine Erkrankung eher des fortgeschrittenen Lebensalters.
Und wenn ich jetzt so an die klassischen Medikamente denke, die jeder ältere Mensch hat, Beta-Blocker, Statin, muss ich die eigentlich absetzen oder kann ich diese Klassiker weiterlaufen lassen?
Ja, das ist ja immer wieder ein Abwägen des Für und Widers, ob das tatsächlich beim einzelnen Patienten von Nutzen ist oder nicht. Statine gibt es eben einen klaren Warnhinweis der Möglichkeit einer Verschlechterung einer Myasthenie durch Statine. Und da muss man eben abwägen, ist es tatsächlich notwendig, beispielsweise in der Sekundärprophylaxe, oder kann man darauf verzichten. Das Risiko gerade von Medikamenten, die den Blutdruck beeinflussen oder eben bei Herzrhythmusstörungen eingesetzt werden, die sind aus meiner Sicht gering. Ich bin kein Freund dieser Medikamentenlisten, die eben verbreitet werden. Da sind vielfach Warnhinweise, für die es eigentlich nur so grundsätzliche, so theoretische pharmakologische Überlegungen gibt, aber eben tatsächlich keine wirklich Hinweise, dass es zu einer Verschlechterung kommt. Ich glaube, wie auch ansonsten bei der Pharmakotherapie und insbesondere bei der Pharmakotherapie des alten Menschen ist, man sollte eben vorsichtig beginnen und eben aufmerksam sein, ob Nebenwirkungen auftritt. Also da unterscheidet sich, glaube ich, die Pharmakotherapie beim alten Menschen mit Myasthenie und auch ansonsten nicht. Man muss vorsichtig vorangehen. Und ein weiteres Risiko ist natürlich auch, wenn eben notwendige Medikamente nicht eingenommen werden aus der Sorge des Patienten. Das ist, da kann man auch sicherlich Schaden hervorrufen.
Was weiß man denn zur Verträglichkeit und Wirksamkeit der neuen Therapien, das heißt also der C5-Komplementinhibitoren und der FcRn-Blockern bei älteren Menschen?
Also nach meiner persönlichen Erfahrung ist das klar eine Option beim Älteren, beides Komplementinhibitoren als auch Blocker des neonatalen FC-Rezeptors. Beide haben den großen Vorteil der raschen Wirksamkeit. Ich sehe eher das Problem gerade beim Älteren, dass eben die konventionellen Therapeutika, die orale Immunsuppression, verzögert einsetzt beim Azathioprin 6, 9, 12 Monate, dass man das überbrückt dann gezwungenermaßen mit dem Einsatz von Steroiden, mit Cortison, und dass diese lange Wartezeit mit einem hochdosierten Einsatz von Steroiden die Patienten gefährdet. Also gegebenenfalls frühzeitig der Einsatz. Es gibt keine Altersbegrenzung. Es ist auch konform mit den Leitlinien. Und da kann man eben auch Probleme vom Patienten abhalten, die eben aus der konventionellen Therapie resultieren. Ich habe Patienten erlebt, die lange und hochdosiert unvernünftig mit Steroiden behandelt wurden. Das gefährdet die Patienten und das gefährdet insbesondere die Älteren. Also beispielsweise das Risiko einer Osteoporose nimmt dann deutlich zu.
Jetzt noch ein kurzes Gebiet, was ich streifen möchte. Der onkologische Patient ist ja auch durchaus etwas häufigeres bei älteren Patienten. Ist da irgendetwas Besonderes, was ich beachten muss bei der Therapie, Interaktion, aber auch die Komorbidität einer onkologischen Erkrankung?
Ja, es sind natürlich Erkrankungen, die gegebenenfalls den Allgemeinzustand reduzieren. Ansonsten ist ja eigentlich eine onkologische Therapie immunsuppressiv. Es gibt natürlich auch die Situation, dass Medikamente eine Myasthenie induzieren können und die modernen Checkpoint-Inhibitoren, die in der Onkologie sehr segensreich sind, häufig das Überleben absichern, haben ja als Möglichkeit, dass sie eben eine immunologische Erkrankung induzieren, insbesondere das Overlap-Syndrom, also das gemeinsame Auftreten von Myokarditis, Myositis und Myasthenie. Und das sind häufig eben wirklich schwerste, auch lebensbedrohliche Komplikationen dieser an sich sehr segensreichen Therapie.
Wenn Sie den Kolleginnen und Kollegen, die heute zuhören, so eine Sache mit auf den Weg geben wollen, was die älteren Patienten mit Myasthenie betrifft, was wäre die Botschaft?
Also letztendlich gesehen aufmerksam sein und nicht verunsichert sein. Also ich glaube, dass man halt einfach ja das tun sollte, was die Medikation angeht, was tatsächlich als notwendig erachtet ist, gegebenenfalls die Information einholen. Was ich ein ganz großes Problem finde, was ich immer wieder erlebe, ist, dass das so ein bisschen an den Patienten delegiert wird. Also das erlebe ich immer wieder, dass man eben sagt, gerade zum Zahnärzte beispielsweise, dass sie sagen, kann ich denn überhaupt diese Lokalanästhesie einsetzen und dem Patienten das so als Hausaufgabe mitgeben, er soll die Informationen einholen. Das ist, glaube ich, ganz klar Aufgabe des verschreibenden Arztes, sich um die Patienten einfach zu kümmern. Und die Myasthenie an sich, das ist ja diejenigen, die Myasthenie-Patienten behandeln, ist es ja an sich eine Erkrankung, die man gut behandeln kann, wenn man wirklich therapeutische Erfolge hat. Und das ist natürlich auch besonders schön beim Älteren, wenn man 80-Jährigen wieder seine Schluckstörung nehmen kann, wieder an Lebensqualität. Und da ist es der Erfolg genauso wie beim 40- oder 50-Jährigen.
Herr Sieb, diese geriatrische Perspektive hat mir sehr gut gefallen und das Schlusswort war besonders gut von Ihnen gewählt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass wir über dieses Thema heute sprechen konnten, dass wir gelernt haben, wir müssen an die Diagnose denken. Wir haben alle therapeutischen Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, dem Patienten ein qualitativ gutes Leben zu ermöglichen. Dafür müssen wir das wissen, was Sie uns heute beigebracht haben und dafür danke ich Ihnen nochmal recht herzlich. Ich danke auch allen Zuhörenden, dass Sie immer wieder dabei sind bei unserem Podcast Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast und ich freue mich schon auf die nächsten Podcasts. Vielen Dank.
Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.